Wie schaut eigentlich der Standpunkt zum Muskelaufbau im Jahr 2021 aus? Genau dazu ist just vor einigen Wochen ein brandneues Paper erschienen, das sich sozusagen sämtliche Studien angeguckt hat und uns eine Richtlinie ermöglicht, wie wir denn bestmöglich Hypertrophie bzw. Muskulatur aufbauen, besonders bei fortgeschrittenen Athleten. Genau das analysieren und schauen wir uns in dieser Podcast-Episode an. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und in dieser Podcast-Folge habe ich das große Vergnügen, dass wir uns gemeinsam eine brandneue Analyse, ein brandneues Paper anschauen werden, was sich quasi mit der Wissenschaft bzw. mit dem wissenschaftlichen Standpunkt im Jahr 2021 zum Thema Hypertrophie bzw. Muskelaufbau beschäftigt hat. Und das Ganze werden wir gemeinsam hier jetzt analysieren. Das Ganze ist Ende August erschienen. Ich nehme diese Podcast-Episode jetzt gerade am 6. September auf, das heißt, es ist ein Montag. Das Ganze ist, glaube ich, veröffentlicht worden vor 2 oder 3 Wochen und ich glaube, brandaktueller, mehr am Zahn der Zeit kann man hier unmöglich sein. Und das Ganze ist auch nicht nur von irgendwelchen Forschern aufgesetzt worden, sondern unter anderem von Brad Schönfeld, beziehungsweise einer der Co-Autoren war Eric Helms. Und das sind so neben anderen Forschern, die dabei waren, wirklich die Elite der Forscher hinsichtlich des Krafttrainings, des Muskelaufbaus. Quasi genau das, was wir hier in diesem Podcast predigen, beziehungsweise was ich mit der Fitnessfibel niedergeschrieben habe. Oder in meiner grundsätzlichen gesamten Arbeit ist das quasi das Gegenstück, das wissenschaftliche Gegenstück. Und das sind so auch diese Leute, auf die ich angefangen habe vor Jahren, das erste Mal zu hören, wenn es darum geht, das Training ein bisschen besser zu gestalten, quasi nicht mehr, ja, du kennst ja meine alte Leidensgeschichte mit diesem riesengroßen, weiß ich nicht, Mr. Olympia Steroid Bodybuildern, wo ich dachte, hey, wenn ich einfach nur so trainiere, dann wird das bei mir irgendwie auch schon funktionieren und dann hat sich ja quasi dieser ganze Abgrund der Industrie vor mir aufgetan, sondern das sind wirklich, das ist diese Brücke gewesen, diese Menschen haben damals für mich die Brücke gebildet, ohne diese Menschen würde es auch die Fitnessfibel nicht geben, beziehungsweise so um diese Art und Weise nicht geben und diese Menschen haben natürlich auch mich und meine Lehren, meine Fitnesslehren maßgeblich beeinflusst, von daher bin ich froh, dass sich hier einige dieser Leute mal wieder zusammengetan haben und quasi ein brandneues Paper analysiert haben. Und ich glaube, in diesem Paper selbst sind an die 248 Studien mit eingeflossen, die zitiert werden. Und das Ganze ist ein, wie gesagt, ich habe mich jetzt am Wochenende damit beschäftigt und das Ganze analysiert und ausgewertet. Und diese Auswertung werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. Und das ist tatsächlich krafttechnisches Gold. Also es geht kaum besser sozusagen. Das ist extrem geil. Und was ich jetzt hier heute vorbereitet habe für diese Podcast-Episode, ist quasi eine Analyse. Wie gesagt, das ist ein riesengroßes Paper, das sehr, sehr, sehr komplex ist und sehr tief auch in die Thematik reingeht. Und ich möchte mich heute mit dem Fazit beschäftigen, beziehungsweise ich habe das durchgelesen. Wir kommen jetzt zu dem Fazit. Und das ganze Fazit möchte ich dir vorstellen auf der einen Seite. Und ich möchte quasi, ich habe jetzt diese Podcast-Episode jetzt so gegliedert, dass wir auf der einen Seite das Fazit vorlesen zu den bestimmten Rahmenbedingungen, die die Forscher uns vorgeben. Und das Ganze möchten wir dann abgleichen mit dem Standpunkt, wo wir jetzt stehen, mit dem Standpunkt, den ich jetzt quasi im Spätsommer 2021 nach ungefähr 8 Jahren Krafttraining habe. Und dann kommen wir quasi zu einem Fazit und können sagen, hey, so wie wir bisher trainiert haben, ist das ziemlich cool. So wie wir bisher trainiert haben, können wir weiter trainieren. Oder aber wir sollten zum Beispiel grundsätzliche große Änderungen in unserem Training vornehmen. Denn auch noch heute bekomme ich immer noch sehr viele Fragen. Hey, ist mein Trainingsplan so in Ordnung? Sollte ich nur im 5x5 trainieren? Beziehungsweise ich habe mein Training um das 5x5 herum optimiert sozusagen. Oder ich trainiere so und ich trainiere so oder diese Übung oder jene Übung. Und das Ganze möchten wir quasi mit dieser Podcast-Episode so ein bisschen eindämmen und natürlich wird es heute große Überschneidungen geben zu dem, was ich in der Vergangenheit schon immer gepredigt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich quasi dich jetzt in diesem Moment dafür sensibilisieren, dass das ja quasi nicht aus meiner Feder stammt und es spiegelt jetzt nicht das, was ich jetzt selber auch erfahren habe, beziehungsweise was ich primär predige, sondern wir werden im ersten Schritt ganz klar diese Analysen jetzt uns anschauen. Ich werde hier einfach nur vorlesen, Anführungsstrichen, beziehungsweise diese Zusammenfassung vorlesen. Das ist keine von mir, die reininterpretiert wurde, beziehungsweise keine, die von mir irgendwie abgeändert wurde. Und natürlich gebe ich dann im zweiten Schritt meinen Senf dazu, beziehungsweise kommentiere noch einige Dinge, damit wir die korrekt einordnen können. Und grundsätzlich muss man jetzt aber verstehen, dass das ist jetzt keine Zusammenfassung von mir, sondern wenn hier Überschneidungen sind, dann ist das wunderbar und wir können sagen, hey, einen Daumen hoch. So zum Beispiel, was ich die letzten Jahre gesagt habe, ist irgendwie im Konsens der Wissenschaft, das ergibt irgendwie alles Sinn oder halt doch nicht. Und yes, ich würde sagen, damit steigen wir jetzt direkt gleich ein. Vorab, wir werden uns jetzt grundsätzlich mit dem Training beschäftigen. Dieses Paper beschäftigt sich mit dem Training zum Hypertrophie bzw. zum Muskelaufbau. Es geht hier natürlich jetzt, also es gibt natürlich den zweiten Teil und zum Beispiel den Lifestyle, der noch dazu zählt, beziehungsweise grundsätzlich die Ernährung und zum Beispiel die Proteinzufuhr etc. pp. Apropos Protein, diese Podcast-Episode wird unterstützt von Quantum Leap Fitness und wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Protein bist, mit einer hohen Menge an essentiellen Aminosäuren beziehungsweise einem reinen Isolat, das nicht gepuncht ist oder dergleichen und 100% made in Germany ist, dann schau doch einfach mal bei Quantum Leap Fitness vorbei mit unserem Isoway, das gibt's in mehreren fantastischen Geschmäckern und hilft dir nachweislich zu 100% mehr Muskelaufbau. Na, ist natürlich Blödsinn. Nichtsdestotrotz ist ein super, super leckeres Isolat, super hochwertig. Das heißt, wir haben ungefähr 25 Gramm Eiweiß pro Portion bei ungefähr nur 105 bis 106 Kalorien, was ein extrem gutes Verhältnis ist von der Menge an Kalorien zur Protein sozusagen. Das Ganze wird ermöglicht, weil wir relativ viel Fett und unnötigen Zucker quasi herausstreichen und eben nur auf ein reines Isolat setzen, nicht wie viele andere Firmen auf ein Konzentrat. Und deswegen kommen wir auf diese Top-Werte. Und nicht nur hast du als Athlet eine Menge davon, sondern auch davon lebt unsere gesamte Arbeit und dieser Podcast. Und dann unterstützt du uns damit quasi auch, wenn du damit bestellst. Yes, also Werbung off. Und jetzt sind wir angekommen bei dieser Analyse. Ganz kurz, also sie wurde veröffentlicht im August 2021. Primärer Forscher ist Brett Schönfeld, et al., aber wie gesagt auch zum Beispiel Eric Helms war dabei und viele weitere. Der Name heißt, das heißt, das ist ein offenes Paper, das heißt, du kannst die PDF auch einfach runterladen, wenn dich das Ganze noch mehr interessiert. Du musst quasi nur nach dem Namen googeln und dann findest du die Studie relativ schnell. Sie heißt Resistance Training Recommendations to Maximize Muscle Hypertrophy in an Athletic Population. Position Stand of International Journal of Strength and Conditioning. So, das International Journal of Strength and Conditioning ist quasi eine riesengroße Studien- und Forscherplattform, wo eben genau in diesem Feld geforscht wird. Strength and Conditioning, das ist quasi Stärke und Muskelaufbau bzw. die Körperformung, das ist genau das, was für uns quasi die Heimat ist, das machen wir. Wir machen mit diesem Podcast nichts anderes, Strength and Conditioning. Und das ist quasi der offizielle Standpunkt, wo man sagt, hey, das ist Muskelaufbau, so sollte man das praktizieren. Und jetzt gibt es natürlich den Einwand zu sagen, wir sind alle unterschiedliche Menschen, da muss man dazu sagen, ja, aber. Und so unterschiedlich sind wir halt dann doch nicht alle. Sicherlich, wir werden jetzt hier bestimmte Rahmenbedingungen kennzeichnen. Und darum geht's ja, um diese Rahmenbedingungen zu kennzeichnen, damit man weniger falsch macht. Es geht oftmals nicht darum, auf einmal alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen und hier quasi eine bestimmte Nadel niederzulegen auf der Landkarte der Hypertrophie zum Beispiel, sondern links und rechts zu sagen, hey, das funktioniert nicht, lass das bitte sein, mach weniger davon und mehr von dem anderen, damit du dich automatisch quasi in die richtige Richtung bewegst. Und wer weniger falsch macht, der macht ja quasi automatisch mehr richtig. Und sicherlich gibt es ab einem bestimmten Grad ein gewisses Level an Individualität, wo man sehr spezifisch sein muss, weil die Rahmenbedingungen bzw. die Ausgangssituation dann noch spezifischer sind. Dennoch gibt es quasi diesen großen Topf, der uns halt Menschen alle verbindet. Und das ist halt, wie soll ich sagen, Muskelaufbau bzw. Hypertrophie für den Menschen. Und ja, wir kommen halt alle von derselben Spezies und da funktionieren die Dinge halt mehr oder minder immer gleich. Wie gesagt, und wir haben mehr gemein, als wir Unterschiede haben. Das ist, glaube ich, wichtig anzuerkennen, weil natürlich oft das Argument kommt, zum Beispiel gegen die Fitnessfibel, es muss alles hochindividuell sein. Ja, aber nur ab einem bestimmten Punkt sozusagen. Und von daher geht es jetzt genau darum, diese Rahmenbedingungen zu kennzeichnen. Also es geht darum, ne, Resistance Training Recommendations, Kraftsport bzw. Krafttrainingsempfehlungen to maximize muscle hypertrophy, um den Muskelaufbau zu maximieren in an athletic population, in einer trainierten Bevölkerungsgruppe. Also, die Themen waren grundsätzlich die Herangehensweise, die Dinge, die man wissen wollte. Ne, ganz logisch, wie erreicht man eine bestmögliche Hypertrophie? Welche Rahmenbedingungen müssen am Platz sein, damit man eben eine erfolgreiche Hypertrophie bzw. einen erfolgreichen Muskelaufbau erreichen kann? Darüber hinaus ist das, jetzt wiederhole ich mich, der internationale Standpunkt im August 2021. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt keine Anekdote von irgendeinem Kollegen aus dem Büro sozusagen. Das ist der internationale offizielle Standpunkt des International Journal of Strength and Conditioning. Und das Ganze ist sowohl angedacht als Hilfestellung zur Trainingsplanung, als auch natürlich auch zur eigenen Analyse, egal ob man quasi professioneller Coach ist und Leute Coach oder aber, dass man sagt, hey, ich bin im Training, ich will Muskel aufbauen, ich möchte aber auch meine Zeit möglichst effizient nutzen und irgendwie nicht so viel herumplempern. Welche Rahmenbedingungen müssen eigentlich am Platz sein? Die Forscher haben jetzt hier, beziehungsweise sind insgesamt zu 6 Rahmenbedingungen gekommen, die im Training gegeben sein müssen. Ne? Training ist ja nicht gleich Training und man kann ja sehr viele verschiedene Sachen machen und auch darüber haben wir in der Vergangenheit schon sehr oft geredet. Ich habe darüber schon sehr oft geschrieben. Nichtsdestotrotz ist das hier sehr schön nochmal zusammengefasst. Wir haben die 6 Rahmenbedingungen. Das ist einmal Load, also die Trainingslast, dann das Trainingsvolumen, die Trainingsfrequenz, die Pausenzeit zwischen den Einsätzen, die Übungsauswahl und schlussendlich das Muskelversagen, wie hier die Rolle steht. Ich habe jetzt hier immer ungefähr zwischen 2 bis 3 finale Standpunkte niedergeschrieben. Die werde ich hier im ersten Schritt jetzt einfach erstmal vorlesen und dann an gegebener Stelle kommentieren, wenn es quasi kommentierbedürftig ist. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, das ist der Load, also die Arbeitslast bzw. das grundsätzliche Arbeitsgewicht, mit dem wir trainieren. Hier gibt es ja klassisches, leichtes, moderates oder schweres Training. Also wie nahe, also leichtes Training bzw. schweres Training hat dabei noch nichts damit zu tun, wie hart es ist oder beziehungsweise wie hoch der Grad der Anstrengung ist, sondern es ist immer die Frage, wie nahe bewegen wir uns am 1RM, also One Rep Max. Das ist quasi das Arbeitsgewicht bzw. das Gewicht, was wir in einer gegebenen Übung für genau eine Wiederholung in der Lage sind zu stemmen. Unsere Maximalkraft. Und je näher wir uns an der Maximalkraft prozentual befinden, desto in Anführungsstrichen schwerer trainieren wir. Das ist natürlich für jemand, der anfängt und für jemand, der schon zig Jahre auf dem Buckel hat oder hoffentlich ein gutes Training auf dem Buckel hat, bedeutet schweres Training natürlich nicht das Gleiche. Für jemanden, der, weiß nicht, im ersten Jahr ist, sind 30 bis 40 Kilo Bankdrücken schweres Training. Und für den nächsten, der 6, 7, 8, 9 Jahre hat, für den sind vielleicht 120, 130 Kilo schweres Bankdrücken. Das ändert natürlich aber nichts an den subjektiven Grad des Gewichtes. Also grundsätzlich in der ersten Kategorie geht es darum, welchen Einfluss hat quasi die Arbeitslast auf den maximalen Muskelaufbau. Hier haben wir Punkt Nummer 1. Trainierende können über ein breites Spektrum von Belastungszonen eine vergleichbare Muskelhypertrophie erreichen. Und das ist der erste wichtige Standpunkt. Das Ganze haben wir quasi, beziehungsweise habe ich auch begonnen aufzulockern, in dem Moment, an dem ich an dem Fitness-Fibular HomeFit-Programm geschrieben und geforscht habe, beziehungsweise wo es darum ging, im Lockdown weiterhin gut Muskulatur aufbauen zu können. Zeitgleich sind auch immer mehr Studien zu diesem Aspekt bzw. zu diesem Themengebiet der Hypertrophie erschienen und wir wissen heute ganz klar, hier nochmal vorgelesen, ein breites Spektrum von Belastungszonen erreichen eine vergleichbare Hypertrophie. Früher hatte man zum Beispiel so eingeordnet, dass alles zwischen 2 bis 5 Wiederholungen nur für den reinen Kraftaufbau geeignet sind. Alles von 6 bis 15 ist Hypertrophie und alles von 15 bis, ich weiß ja nicht, 15 plus sozusagen, ist reine Muskelausdauer. Das stimmt nicht. Alles baut Muskelaufbau auf und diese Punkte überschneiden sich sehr stark. Wir können und werden Muskulatur aufbauen, auch nur mit 3, 4 oder 5 Wiederholungen. Wir werden aber ebenso Muskulatur aufbauen mit 16, 17, 18, 19 oder 20 Wiederholungen. Das Ganze hat natürlich alles seine individuellen wie soll ich sagen, individuelle Notwendigkeit bzw. einen individuellen Platz in der Trainingsplanung. Nichtsdestotrotz ist es quasi veraltet zu glauben, dass es Muskelaufbau, ein Muskelaufbau-Wiederholungsbereich bzw. ein Muskelaufbau-Wiederholungsgewicht. Deswegen hier, es gibt ein breites Spektrum von Belastungszonen und die Belastungszone gibt natürlich an, wie viele Wiederholungen wir machen. Natürlich kann ich sagen, ich trainiere sehr schwer, mache aber trotzdem 15 Wiederholungen. Das geht natürlich nicht, weil man kann nicht mit der Maximalkraft 15 Wiederholungen machen. Das widerspricht sich. Also von daher, wenn wir allein über die Arbeitslast reden, reden wir gleichzeitig auch darüber, wie viele Wiederholungen wir tatsächlich im Training machen. Denn die Last bestimmt ja letzten Endes, wie viele Wiederholungen in der Lage sind, tatsächlich auszuführen. Nächster Punkt. Es kann von praktischem Nutzen sein, in einem hypotrophieorientierten Trainingsprogramm bei der Mehrzahl der Sätze auf moderate Belastung zu setzen. Moderate Wiederholung bzw. ein moderates Arbeitsgewicht, die Ziffer wurde jetzt hier nicht vorgegeben, aber aus meiner Erfahrung ist für mich ein moderater Wiederholungsbereich und somit eine moderate Trainingslast alles zwischen 6 bis 12 Wiederholungen. Jetzt wird hier empfohlen, dass das grundsätzlich die Mehrzahl der Sätze des Trainings sein sollte. Sagen wir zum Beispiel 50%. 50% ist mehr oder minder die Mehrzahl, wenn man sagt, alles klar, zum Beispiel 50% moderate Last, 25% schwere und 25% etwas leichteres. Warum, jetzt kommt mein Kommentar, jetzt kommt mein Senf dazu sozusagen, warum empfehlen wohl die Forscher, dass der Großteil des Trainings oder der größere Teil des Trainings in einem moderaten Wiederholungsbereich trainiert werden sollte? Das ist ganz einfach, meiner Meinung nach. Alles unter 6 Wiederholungen ist wunderbar geeignet zum Kraftaufbau, ist jedoch sehr intensiv für das zentrale Nervensystem, für die Gelenke und für die Regeneration im Training. Und somit auch sehr zeitintensiv. Wir können rein theoretisch unser gesamtes Training damit verbringen, im 5x5-Stil zu trainieren. Zum Beispiel Verbund und Grundübung nur 5x5 zu trainieren. Du weißt aber, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, nur 5x5 zu trainieren und dass wir irgendwann in Bedrohung kommen, weil wir einfach so viel Pausenzeit und Regeneration davon brauchen. Beziehungsweise das ist grundsätzlich, wie gesagt, also Regeneration innerhalb einer Einheit von Satz zu Satz, also von einem Satz zu Satz, aber auch innerhalb der, auf die Woche gesehen, von einer Einheit zur nächsten Einheit, dass das deutlich auf die Regeneration geht, beziehungsweise dass es sehr viele regenerative Kapazitäten in Anspruch nimmt, nur schwer zu trainieren. Außerdem ist es vielleicht für die Gelenke nicht die allerbeste Idee. Wie gesagt, schwieriges Krafttraining ist eher förderlich für die Gelenke, aber auch hier, die Dosis macht das Gift sozusagen und nur permanent schwer zu trainieren ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee. Auf der anderen Seite nur leicht zu trainieren ist wahrscheinlich auch langfristig nicht das Beste gesehen, denn wir werden weniger Kraftaufbau erreichen, selbst wenn wir gut Muskulatur aufbauen, aber es sieht gleich aus wie das gleiche Paar Schuhe, es sind aber Äpfel und Birnen, Kraft und Muskelaufbau. Es geht oftmals Hand in Hand, muss es halt aber nicht. Und für die langfristige Progression, also dass wir immer weiter in der Lage sind zu progressieren, die Arbeitslast und das reine Gewicht, was wir in der Lage sind zu bewegen, wir brauchen die progressive Überladung, um immer weiter Muskulatur aufzubauen, brauchen wir irgendwann auch Kraft. Und wer ausschließlich nur in extrem hohen Wiederholungsbereichen trainiert, zum Beispiel zwischen 15 bis 30 Wiederholungen, der hat vermutlich eine schwere Zeit, beziehungsweise wird irgendwann eine schwere Zeit damit haben, die Last weiter zu erhöhen, weil er gar nicht so viel stärker wird sozusagen, beziehungsweise weil man nicht in der Lage ist, weiterhin so viel Kraft aufzubauen. Und aus meiner Erfahrung als Coach wird es irgendwann extrem schwierig, wirklich sehr nah am Muskelversagen zu trainieren, wenn man zum Beispiel zwischen 20 und 30 Wiederholungen trainiert, wo man dann sagt, ja, ich habe jetzt 22 Wiederholungen gemacht, wahrscheinlich ging aber auch noch 24, wenn ich mich zusammengerissen hätte. Ne? Während man aber vielleicht sagt, okay, ich gehe auf 8 und bei 8 ist wirklich Schicht im Schacht und dann geht wirklich nicht mehr. Und dieser Schmerz ist ein anderer und aus meiner Erfahrung her ist es für die Leute deutlich einfacher, nah am Muskelversagen zu trainieren mit einer geringeren Wiederholungszahl und mit mehr Gewicht sozusagen, anstatt mit einer sehr hohen Wiederholungszahl und einem geringen Gewicht und dann ins Muskelversagen zu trainieren. Also von daher, es kann von praktischem Nutzen sein, die Mehrzahl der Sätze auf eine moderate Belastung zu setzen bzw. zu beschränken. Vorläufige Erkenntnisse, nächster Punkt, deuten auf einen potenziellen hypertrophen Nutzen einer Kombination von Belastungsbereichen hin. Dies kann durch eine Vielzahl von Ansätzen erreicht werden, einschließlich der Variation der Wiederholungsbereiche innerhalb eines Trainings von Satz zu Satz oder durch die Umsetzung von Periodisierungsstrategien mit spezifischen Blöcken, die dem Training mit verschiedenen Belastungsschemata gewidmet sind. Uff, langer Satz, einfache Bedeutung. Wir sollten unser Training nicht ausschließlich in einem Wiederholungsbereich bzw. in einem Arbeitslastbereich verbringen. Es lohnt sich für die Hypertrophie, in diesen Wiederholungsbereichen, in den Belastungsbereichen zu variieren. Schweres Training, moderates Training, leichtes Training. Das wird auch später noch interessant in der spezifischen Übungsauswahl bzw. wenn wir bestimmte Muskelpartien einfach treffen wollen. Von daher, das ist zum Beispiel, so ist ja, sind ja auch alle Pläne aufgebaut, die wir schreiben, die in der Fitnessfibel sind, die im Elitebuch sind, die in dem Bootybuilder sind für die Frauen sozusagen. Es lohnt sich für die Hypertrophie, für den Muskelaufbau in den Wiederholungsbereichen zu wechseln. Entweder innerhalb eines Trainings oder aber zum Beispiel von, auf wöchentlicher Basis, wobei ich ein sehr großer Fan davon bin, innerhalb eines Trainings in den verschiedenen Wiederholungsbereichen zu wechseln. Zum Beispiel schwer, moderat und am Schluss eventuell noch ganz leicht zu trainieren. Dann sind wir beim zweiten Punkt angekommen. Volumen. Das Arbeits-, also wie viele Arbeitssätze pro Woche. Es gibt mehrere Variationen, wie man das Volumen zählen kann. Eine sehr praktikable Variante ist jedoch das Zählen der Arbeitssätze pro einzelne Woche. Und wir wissen, dass das Volumen der Haupttreiber ist hinsichtlich der Hypertrophie. Und für mich war es einer damals, vor mehreren Jahren, eine der größten Erkenntnisse, wo ich sagte, das ist ja völlig crazy, dass man auf der einen Seite in der Ernährung Kalorien zählen kann und damit tatsächlich Kontrolle übernehmen kann. Oh, so viel Kalorien habe ich gegessen und jetzt habe ich ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gegessen. Völlig mindblow, dass man ja auch anfangen kann, seine Sätze im Training zu zählen. Und dass hinter zum Beispiel einem 4x8 oder 5x5, dass da eine Satzanzahl steht. Dass, ah, heute habe ich 11 Sätze, oder beziehungsweise diese Woche habe ich 13 Sätze für die Brust trainiert. Ist das gut oder schlecht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich kann zumindest zusehen, dass vielleicht über die Jahre diese Satzanzahl mehr wird, dass ich meinem Körper mehr Lasten aussetze sozusagen und dann muss er ja quasi reagieren und Muskel aufbauen. Das war für mich, wie gesagt, ich bin ein bisschen blöde und ich stehe oftmals sehr lange auf dem Schlauch, einer für mich der größten Erkenntnisse und heute ist es oftmals noch so, dass mir viele Leute zum Beispiel ihre eigenen geschriebenen Trainingspläne zusenden und ich sage, ja, wie viel Volumen trainierst du denn pro Woche, pro Muskelgruppe? Und natürlich hat keiner darauf eine Antwort, sagt, ja, weiß ich gar nicht so genau. Das ist quasi das Gegenstück zu, wie viel Kalorien isst du, weiß ich nicht genau. Und hoffentlich bist du schon in deiner Fitnessreise an dem Punkt angelangt, wo du sagst, hey, ich sollte schon, zumindest wenn ich Fett verlieren will, auf jeden Fall eine Ahnung darüber haben, wie viel Kalorien ich tatsächlich zu mir nehme. Und wer tatsächlich gut Muskeln aufbauen möchte, der sollte auch eine Ahnung darüber haben, wie viele Sätze er tatsächlich pro Woche trainiert. Also so viel, jetzt wieder mein eigener Kommentar, mein Senf, sorry, dass ich ein bisschen abgeschweift, keine Ahnung. So, jetzt der offizielle Standpunkt, ja, zum Volumen. Eine Anzahl von etwa 10 Sätzen pro Woche, pro Muskel pro Woche, scheint ein allgemeines Minimum zu sein, um die Hypertrophie zu optimieren, auch wenn einige Personen bereits etwas geringere Mengen eine substanzielle hypertrophe Reaktion zeigen können. So. Also alles über 10 Sätze, kurz zusammengefasst, geht's eigentlich erst los zum Muskelaufbau. Wir wissen, dass besonders Trainingseinsteiger und Leute, die noch niemals trainiert haben, auch Muskeln aufbauen können mit zum Beispiel 4, 5 oder 6 reinen Arbeitssätzen auf die Woche gesehen pro Muskelgruppe. Ich würde das nicht komplizierter machen als nötig, sondern man kann hier untergliedern auf Brust, Rücken, Beine. Da ist man schon sehr gut dabei. Da kann man natürlich noch untergliedern in vorderes bzw. hinteres Bein, also Oberschenkel bzw. Beinbeuger, also Quadrizeps, Beinbeuger. Eventuell kann man noch die Schultern mit einbeziehen. Das reicht für den Anfang. Ja, Minimum 10 Sätze sollten es sein. Aus weiteren Forschungen, Analysen und auch Artikeln, die ich geschrieben habe und auch darüber haben wir schon gesprochen, sollte es irgendwas zwischen 10 bis 20 pro Woche sein. Wobei mehr in der Regel mehr Muskelaufbau bedeutet. Mit einem ganz großen Aber an der Stelle aber. Denn einfach nur mehr zu trainieren, es muss das Ziel sein, in der Fitnessreise irgendwann mehr zu trainieren. Jedoch hat zum Beispiel jemand in den ersten Jahren kein Benefit davon, zum Beispiel auf direkt 20 Sätze zu gehen, wenn er auch noch, also pro Muskelgruppe pro Woche, weil er auch noch mit 12 immens gut mehr aufbauen würde und der Rest quasi Junk-Volumen ist, also verschwendetes Volumen, verschwendete Trainingszeit, die, also es gibt nur eine bestimmte Rate an Muskelaufbau, die man erreichen kann. Man sagt, okay, ich baue so und so schnell viel Muskel auf und darüber bringt mehr Training nicht noch mehr Muskelaufbau. Der Körper hat quasi eine Kapazität, die maximal nur erreicht werden kann. Das kannst du dir wie ein Auto vorstellen, was gedrosselt ist. Das kann nur maximal 100 fahren. Und es bringt dann nichts, dass wir quasi so sehr aufs Gaspedal drücken, dass wir quasi 160 fahren würden und auch so viel Sprit verbrauchen würden, so viel Kapazitäten, weil wir trotzdem nur 100 fahren. Da macht es dann trotzdem nur Sinn, uns auf dieser 100er-Marke zu beschränken. Von daher, mehr Volumen, ja, ist mehr Muskelaufbau, ist jedoch eine Geschichte, die mit viel Vorsicht betrachtet werden sollte. Punkt. So, jetzt geht's weiter in dem Statement. Es gibt Hinweise auf potenzielle hypertrophe Vorteile höherer Volumina, habe ich jetzt eben schon weggenommen, die insbesondere für unterentwickelte Muskelgruppen von Bedeutung sein können. Das heißt, im Klartext haben wir alle genetische Dispositionen und bestimmte Muskelgruppen, die einfach besser wachsen. Bei mir ganz persönlich sind das zum Beispiel die Schultern und der Rücken. Ich brauche in meinem Rücken vielleicht eine Anzahl von 8 Sätzen pro Woche. Das reicht, dass ich Muskeln aufbaue. Mein liebster, bester Freund, der Christian, der quasi dieses Schiff namens Fitness-Fibel-Firma quasi mit mir gemeinsam lenkt. Ich weiß, der hat eine extrem krasse Brustgenetik. Der hat deutlich größere Brustmuskeln, als ich sie habe. Die sind extrem stark ausgeprägt. Ich bin auch ein bisschen neidisch drauf an der Stelle. Ich glaube, Christian muss 4 Arbeitssätze pro Woche machen. Das ist eigentlich kriminell. Das verstößt so gegen jegliche Analysen. Was heißt, ne? 10 reicht, also hier, die Analyse sagt, okay, Volumen plus 10 Sätze. Christian trainiert nur noch auf Erhalt, weil er sagt, ich brauche nicht noch mehr Brustmuskulatur. Total abgefahren, an diesen Punkt zu kommen. Aber er sagt, ich möchte mich lieber auf meine Arme, auf meinen Rücken, auf meine Beine fokussieren und trainiere deshalb nur 4 Sätze für die Brust pro Woche. Fantastisch. Und so hat jeder von uns diese bestimmten Muskelpartien, die sehr gut wachsen. Und darauf sollte man sich auch, ja, meiner Meinung nach die ersten Jahre fokussieren und auch diese durchaus ausprägen. Wobei man dann eventuell überlegen kann, zum Beispiel nach 4-5 Jahren des sehr guten Hypertrophie-Trainings zu sagen, alles klar, bestimmte Muskelgruppen, für die ich anscheinend genetische Disposition habe, da gehe ich dann nur noch auf eine etwas kleinere Zahl, beziehungsweise bleib bei diesen 10 Sätzen, während ich dann die Zeit lieber anderswo investiere, zum Beispiel um auf 15, 16, 17, 18 Sätze mit den Beinen hochzugehen, für den Rücken hochzugehen, etc. pp. Also es gibt potenzielle Hinweise, dass wir mit einem höheren Volumen mehr Muskel aufbauen. Hatte ich eben auch schon breit erläutert. Nächster Punkt und abschließender Punkt. Obwohl es keine empirischen Beweise gibt, könnte es von Vorteil sein, das Volumen über einen Trainingszyklus hinweg systematisch zu steigern. Jetzt wird hier das Thema Periodisierung angeschnitten und das Thema Periodisierung ist für die Hypertrophie, wie schon eben hier auch in diesem offiziellen Statement zusammengefasst, etwas vage. Es gibt quasi 2 Parteien, wo man sagt, alles klar, wir legen uns ein ganz klares Periodisierungsschema zurecht, was quasi in 4 Wochen ist es ein Mikrozyklus und ein Makrozyklus geht meistens über 3 Monate. Und innerhalb eines Mikrozyklus, Makrozyklus zum Beispiel, haben wir 3 Wochen der stetigen Steigerung, wo wir also wirklich nicht nur eine doppelte Progression versuchen zu erreichen, also versuchen langsam stärker zu werden, die Wiederholungszahl ein bisschen zu erhöhen, dann erhöhen wir mit dem Gewicht, dann schaffen wir nicht mehr so viele Wiederholungen und dieses ganze Spiel, doppelte Progression, was ich seit Jahren predige, sondern wir haben im Grunde eine dreifache Progression, dass man sagt, oh, alles klar, wir sorgen aktiv dafür, dass wir jede Woche wirklich mehr Sätze machen. Und das Ganze folgt dann immer mit einer Deload-Woche. Und wahrscheinlich hast du schon mitbekommen aus der Fitnessfibel und auch diesem Podcast, ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von Deload-Wochen. Ich bin eher ein Fan davon, ein sauberes Volumen, ein sauberes generelles Volumen zu haben, was dann eher so am Platz ist. Wie gesagt, es hat seinen Platz unter bestimmten Bedingungen und auch zum Beispiel, wenn wir einen spezifischen Trainingsplan schreiben. Also wir schreiben ja auch Trainingspläne und wenn du dich dafür interessierst, kannst du auf www.quantumleapfitness.de gehen. Dort findest du oben den Reiter Coaching und dort werden wir dir einen auf dich maßgeschneiderten Ernährungsplan schustern sozusagen. Und auch hier verwenden wir das Periodisierungssystem, einen Trainingszyklus, der genauso gesteigert ist. Das muss halt aber, wie gesagt, es gibt keine empirischen Beweise dafür. Und für die generelle Trainingsbevölkerung braucht es das eher nicht. Wenn wir zusammenarbeiten und uns die Zeit dafür nehmen und die Expertise vorhanden ist, dann machen wir das immer. Aber es ist so, es gibt auch Analysen dazu, ist eine Periodisierung notwendig für ein Hypertrophietraining? Und es gibt, glaube ich, 6 gute Studien, die dafür sprechen und 5, die sagen, nee, ist eigentlich nicht notwendig. Für den reinen Kraftaufbau hilft es extrem, aber für den reinen Muskelaufbau ist es so, kann man machen, muss man aber nicht. Und damit möchte ich das Thema Volumen fertig machen. Dann sind wir bei der Frequenz angekommen. Wie oft wird eine Muskelgruppe pro Woche trainiert? Erstes Statement. Eine signifikante Hypertrophie kann erreicht werden, wenn eine Muskelgruppe nur einmal pro Woche in Protokollen mit geringerem bis mäßigem Volumen trainiert wird. Es scheinen keinen Hypertrophen Nutzen zu geben, wenn die wöchentliche Trainingshäufigkeit pro Muskel höher ist, vorausgesetzt das Volumen der Sätze ist gleich. Also, bei niedrig volumigen Trainingsprogrammen bis mäßige sehe ich jetzt bei 10 Sätzen pro Woche. Also sagen wir zwischen 4 bis 10, wo wir sagen, okay, wir bewegen uns am unteren Bereich des Volumens, was für Anfänger sehr gut funktioniert. Reicht es aus, jede Muskelgruppe nur einmal pro Woche zu trainieren? Das ist ja quasi das genaue Gegenteil dessen, was ich eigentlich predige. Und gleichzeitig stimme ich dem aber zu 100% zu. Ich bin natürlich ein sehr großer Verfechter der Frequenz und dass wir unser Trainingsvolumen, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, auf mehrere Einheiten, mindestens 2, pro Woche aufgliedern. Jetzt kommt allerdings diese sehr guten Forscher, von denen ich auch weiß, dass sie alle GK-Training predigen übrigens, by the way, kommen jetzt zu diesem Fazit, hey, es reicht aus, jede Muskelgruppe nur einmal pro Woche zu trainieren mit niedrigem bis mäßigem Volumen. Und das stimmt. Denn wir alle können uns vielleicht an die Zeit zurückerinnern, an der wir mit dem Training angefangen haben. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind wir entweder zu einem Split-Training geraten, der uns im Internet empfohlen wurde von Profi-Bodybuildern. Und ich weiß auch noch früher ganz genau, gab es diese Trainingspläne im McFit, die man kostenlos bekommen konnte, quasi da am Schalter. Und das waren meistens 3er oder 4er oder 5er Splits. Also vor allem, wenn es um den Muskelaufbau ging. Und genau dort hat man auch jede Muskelgruppe nur einmal pro Woche trainiert. Und wir alle haben doch am Anfang gute Fortschritte gemacht. Auch ich habe meine ersten Kilos an Muskulatur mit einem 5er Split aufgebaut, wo ich jede Muskelgruppe nur einmal pro Woche trainiert habe. Und das ist natürlich total logisch. Denn wer quasi von Nicht-Training auf einmal ins Training geht, und den Trainingsstatus von Nicht-Trainierenden zu einem Anfänger-Trainierenden oder einem Trainierenden, der noch ganz am Anfang steht, natürlich reagiert der Körper mit dem Muskelaufbau. Natürlich werden wir auch mit einer Frequenz von 1 Muskulatur aufbauen können und auch halten können. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn ich grundsätzlich ein hochfrequentiertes Training ganz klar empfehle, selber seit Jahren umsetze und alle Männer und Frauen mit der Fitnessfibel damit einen derartigen Durchbruch erreichen, muss man natürlich trotzdem sagen, es ist ja nicht verkehrt, auch nur einmal pro Woche zu trainieren, jede Muskelpartie. Und auch wenn das andere vielleicht dem Optimum gleicht, werden wir trotzdem den Muskel aufbauen können. Es funktioniert. Und auch das wird hier festgehalten. Das ist wichtig anzuerkennen. Jetzt kommt der zweite Standpunkt zum Thema Frequenz. Bei Programmen mit höherem Volumen kann es von Vorteil sein, das Volumen auf häufigere Einheiten zu verteilen. Eine allgemeine Empfehlung wäre, das Volumen pro Sitzung auf ungefähr 10 Sätze pro Muskel zu begrenzen und gegebenenfalls die wöchentliche Häufigkeit zu erhöhen, um zusätzliches Volumen zu verteilen. Sehr schönes Statement. Es geht also genau darum, wenn wir grundsätzlich mit mehr Volumen trainieren und wir werden in der Regel alle mit mehr Volumen trainieren als nur diese 10 Sätze. 10 Sätze markiert das unterste Minimum. Mit der Fitnessfibel, mit dem Anfänger und dem fortgeschrittenen GK-Plan zum Beispiel, sind wir irgendwas bei 15 bis 18, 19 oder sogar 20 Sätzen pro einzelne Woche. Und hier macht es ganz klar Sinn, das auf mehrere Einheiten zu strecken. Das heißt, dass wir eine Frequenz von 2 oder sogar 3 haben. Ich habe meistens eine Frequenz von 3. Denn ich merke hier persönlich, dann ist da die Qualität des einzelnen Volumens, also des jeden einzelnen Satzes, der stattfindet, am höchsten. Und das zählt für den Muskelaufbau. Und genau hier kommt quasi auch das Journal of Strength and Conditioning genau zu diesem Fazit. Fazit Nummer 1. Yes, mit geringem und mäßigem Volumen, was für Anfänger funktioniert, reicht es aus, jeden Muskel nur einmal die Woche zu trainieren. Das ist der Grund, warum wir alle unsere Newbie Gains gemacht haben, warum wir alle ganz am Anfang trotzdem Muskulatur aufgebaut haben, obwohl wir vielleicht ein ganz furchtbares Trainingsprogramm gewählt haben. Wir werden trotzdem Muskulatur aufbauen. Sobald wir aber diese Anfänger-Gains ausgeschöpft haben, also und da spielt es ja quasi am Anfang überhaupt keine Rolle, wie falsch wir trainieren, wie viele Fehler wir tatsächlich in unserem Training machen. Sobald wir nur etwas gemacht haben, werden wir Muskulatur aufbauen. Sobald wir aber über diesen Status hinaus sind und wirklich im Einklang mit unserem Körper arbeiten müssen, um noch weitere Fortschritte zu erzielen, reicht es nicht mehr aus, jeden Muskel nur noch mit einer Einheit bzw. mit einer Frequenz von 1 zu trainieren. So viel zur Frequenz. Dann, jetzt ein kurzer Punkt, die Pausenzeit, also die Erholung zwischen den Einzelsätzen, ein ganz großes Thema, ein ganz großes Fragezeichen bei ganz vielen Leuten noch immer. Hier gibt es einfach nur 2 kurze Statements. Generelle Empfehlung, Minimum 2 Minuten Pause zwischen Verbund und Grundübung. Ich empfehle grundsätzlich eine Erholungs- bzw. Pausenzeit zwischen 2 bis 5 Minuten. Je komplexer, je schwerer eine Übung ist, desto länger kann und sollte die Pause sein. Nächster Punkt, kürzere Pausenzeiten sind in Ordnung für Single Joint Movements und hier ist die Rede von 60 bis 90 Sekunden. Single Joint Movements sind quasi Isolationsübungen, die nur ein Gelenk beanspruchen. Zum Beispiel Beinstrecker an der Maschine, Beinbeuger an der Maschine, Seitheben mit der Kurzhantel, Bizeps Curls, Trizeps drücken oder am Seilzug, am Kabelzug sozusagen. Das sind so Single Joint Movement. Alle Brustübungen sind keine Single Joint Übungen, beziehungsweise Fleiß könnte eventuell noch darunter ziehen, runter gelten, aber ist in meiner Meinung nach eh nicht so eine gute Übung. Aber spielt keine Rolle, aber zum Beispiel jegliche Rückenübung ist eine Multi-Joint Übung. Von daher, hier liegt die Empfehlung bei 2 bis 5 Minuten, beziehungsweise Minimum 2. Mein Senf heißt 2 bis 5 Minuten und kürzere Pausenzeiten sind in Ordnung für Single Joint Movements bei 60 bis 90 Sekunden. Übungsauswahl. 5. Punkt. Hypertrophie, wir haben es gleich geschafft. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 5, dann kommt Punkt Nummer 6 und ich versuche mich ein bisschen zu sputen. Wir sind jetzt schon bei 37 Minuten angekommen. Hypertrophie-orientierte Resistant Training Programme, also Krafttrainingsprogramme, sollten eine Vielzahl von Übungen enthalten, die Muskeln in verschiedenen Ebenen und Zugwinkeln beanspruchen, um eine vollständige Stimulation der Muskulatur zu gewährleisten. Ganz, ganz toller Punkt. Wir brauchen eine gewisse, keine extrem große, aber eine gewisse Variation in der Übungsauswahl und auch in verschiedenen Ebenen und Zugwinkeln. Das Ganze haben wir in der Vergangenheit schon thematisiert unter dem Begriff der Basic Human Movements. Und so habe ich schon oft erklärt, dass es sehr potent ist, in diesen Basic Human Movements zu denken, anstatt sich zum Beispiel zu fragen, welche ist die beste Rückenübung? Was wir brauchen, sind vertikale und horizontale Zieh- und Drückübung, beziehungsweise eine Hip-Hinge und ein Squat-Movement, also Squatten und Deadlift sozusagen. Wer zum Beispiel sehr viel Klimmziehen macht, braucht danach kein Latziehen mehr zu machen, weil es dieselbe Bewegung ist, dasselbe Bewegungsmuster, dieselben Muskeln werden beansprucht. Hier wäre es besser zum Beispiel dann im zweiten Schritt auf eine Ruderübung zu setzen. Das heißt, wir haben auf der einen Geschichte eine vertikale Ziehübung und dann eine horizontale Ziehübung. Auf diese Weise werden wir mehr oder weniger die gesamte Muskelpartien vollständig stimulieren und beanspruchen. Das gleiche gilt für die Brust. Hier ist es gut, in Winkeln zu denken. Klar gibt es Langhantel-Flachbankdrücken, aber das ist doch das gleiche wie Kurzhantelbankdrücken. Warum sollte man also ins Training gehen und 4 Sätze oder 3 Sätze Bankdrücken mit der Langhantel machen und dann nochmal 3 Sätze mit der Kurzhantel machen? Ist doch die gleiche Bewegung, der gleiche Winkel, der gleiche Zugwinkel. Hier wäre es auch besser, ins Schrägbankdrücken zu gehen, egal ob damit mit der Maschine oder mit Kurzhanteln. Mehrere Winkel bedeutet eine komplette Beanspruchung der Muskulatur. Nächster Punkt. Das Programm sollte eine Kombination aus Mehrgelenk- und Eingelenkübungen enthalten, um die Entwicklung des gesamten Muskels zu maximieren. Wenn möglich, sollte man sich auf Übungen konzentrieren, die die Muskeln über lange Strecken beanspruchen. Yes, also wir brauchen eine lange Lastkurve sozusagen auf der Muskulatur selbst. Und es ist von Vorteil, zwischen Mehr- und Einzelgelenkübungen zu variieren. Denn jetzt muss man quasi wieder ein bisschen um die Ecke denken. Denn das ermöglicht auch eine Variation in der Arbeitslast. So, ne, es macht einfach keinen Sinn, super schwer zu trainieren in Einzelgelenkübungen. Macht jetzt keinen Sinn, Seitheben auf 3 Wiederholungen zu gehen. Da wird man wahrscheinlich sich eher nur verletzen als alles andere. Von daher ist es sehr sinnvoll, zum Beispiel schwer zu trainieren mit Verbund- und Mehrgelenkübungen und diese leichten Wiederholungen sich eher zurückzuhalten für eben die Single-Joint- bzw. Einzelgelenkübung. Übungen, nächster Punkt, mit freien Gewichten und komplexen Bewegungsmustern sollten regelmäßig durchgeführt werden, um die motorischen Fähigkeiten zu stärken. Yes, wir wissen ganz klar, dass besonders durch sehr viel Langhanteltraining, Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben, Kreuzheben, Schulterdrücken, Rudern mit der Langhantel, extrem die motorischen Fähigkeiten gestärkt werden und auch zum Beispiel unsere Balance bzw. unser Orientierungssinn im Raum sozusagen. Wir werden dadurch resistenter gegen Stürze werden, weil wir uns besser auffangen können im Sinne von ausbalancieren, dass wir überhaupt gar nicht erst hinfallen. Und hier haben wir quasi einen großen Vorteil, wenn wir, also komplexe Bewegungsmuster sind halt diese Grundübung, wenn wir die einfach trainieren, denn wir werden hier sehr stark ebenso nicht nur an Muskulatur, sondern auch an motorischen Fähigkeiten dazugewinnen. Anatomische und biomechanische Überlegungen müssen berücksichtigt werden, damit die Auswahl der Übungen nicht einfach nur eine Ansammlung von verschiedenen Übungen ist, sondern eine zusammenhängende, integrierte Strategie, die auf die gesamte Muskulatur abzielt. Yes, das ist quasi die Magie, die jetzt hier keine Studie bzw. keine wissenschaftlichen Erkenntnisse einem mehr abnehmen kann, sondern hier ist das ein Zwischenspiel aus Erfahrung, Kunst und Wissenschaft. Ich hatte das eben schon vorweggenommen, dass es einfach auf der Trainingsplanung überhaupt keinen Sinn ergibt, zu sagen, hey, wir machen Flachbankdrücken mit der Langhantel und dann Flachbankdrücken mit der Kurzhantel. Das ist biomechanisch eine schlechte Überlegung. Die bessere Überlegung hatte ich jetzt eben schon vorweggenommen, dass wir uns an einem neuen Winkel orientieren, an einer neuen Übung und vielleicht an einem neuen Wiederholungsbereich. Und so ist es quasi die Aufgabe des Coaches, quasi ein einheitliches Programm zu machen, das in sich stimmig ist. Und ein gutes Trainingsprogramm, das ist wichtig zu verstehen, ist eben diese Kombination aus Last, Volumen, Frequenz, Übungsauswahl, die in sich stimmig ist. Und es ist eine grundsätzlich sehr schlechte Trainingsplanung, einfach nur mehr Übungen aneinander anzureihen. Das hat mit einer guten Trainingsplanung nichts zu tun. Das kann jeder Honk, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, einfach sagen, ja, ich habe jetzt hier dir 15 Übungen aufgeschrieben. Das ist das härteste, schlimmste, furchtbarste Programm, was kaum einer durchsteht. Und deswegen muss es gut sein. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es muss in sich stimmig sein. Und ein in sich stimmiges Trainingsprogramm braucht oftmals nicht mehr als 6 Übungen pro einzelne Einheit. Alles andere darüber hinaus muss man schon sehr ins Detail gehen und sich fragen, warum das überhaupt notwendig ist. Von daher, es müssen anatomische und biomechanische Überlegungen berücksichtigt werden. Damit sind wir beim letzten Punkt angekommen, dem Grad der Anstrengung bzw. Muskelversagen oder wie die Forscher es hier nennen, Set-End-Point. Also wo hören wir tatsächlich auf? Trainingsanfänger können erhebliche Zuwächse an Muskelmasse erzielen, ohne in der Nähe der Belastungsgrenze zu trainieren. Mit zunehmender Trainingserfahrung scheint die Notwendigkeit, die Belastungsintensität zu erhöhen, immer wichtiger zu werden. Der Punkt ist selbsterklärend. Am Anfang können wir fast alles falsch machen, müssen nicht mal hart trainieren, wir werden Muskulatur aufbauen. Je besser wir werden, desto näher müssen wir am Muskelversagen trainieren. Logisch. Sehr gut trainierte Athleten können davon profitieren, einige Sätze bis zum momentanen Muskelversagen durchzuführen. In solchen Fällen sollte die Anwendung eher konservativ erfolgen und vielleicht auf den letzten Satz einer bestimmten Übung beschränkt werden. Hammer Statement. Und ich habe natürlich schon vor Jahren gepredigt, dass wir mit dem Muskelversagen eher sparsam sein sollten und dass es eher für den letzten Satz in einer gegebenen Übung beschränkt sein sollte. Und dass wir den Rest eher mit 1 bis 2 oder maximal 3 Wiederholungen in der Reserve trainieren sollten, denn das wird einen sehr hohen Grad an Hypertrophie ebenso mit sich bringen, während wir gleichzeitig ein bisschen unsere regenerativen Kapazitäten sparen und somit langfristig besser regenerieren und progressieren. Von daher, wie gesagt, nochmal, das ist jetzt wissenschaftlicher Standpunkt, der nicht von mir kommt, auch wenn ich seit Jahren das predige. Die Anwendung von Muskelversagen sollte eher konservativ erfolgen und vielleicht auf den letzten Satz einer bestimmten Übung beschränkt werden. Ja, wir müssen hart trainieren. Ja, wir müssen uns wirklich pushen im Training. Es bringt aber nichts, in der ersten Übung, im ersten Satz, sich bereits komplett an die Wand zu fahren, sondern eher am Schluss. Denn so werden wir besser progressieren und besser regenerieren. Und das ist wichtig, um noch weiter zu progressieren. Die Beschränkung des Ausdauertrainings auf Eingelenkbewegung und mechanischen gestützten Übungen kann dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Reiz und Ermüdung, Stimulus und Fatigue zu steuern und damit mögliche negativen Folgen für die Erholung zu verringern. Das Thema hatten wir besprochen in einer der vorherigen Podcast-Episoden. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber vielleicht vor einem Monat, also vor 3, 4 oder 5 Episoden haben wir das Thema Cardio-Training aufgearbeitet, besonders das Thema Stimulus zu Fatigue Ratio und worin ich ganz klar abgeraten habe davon, zu hartes, zu ausgiebiges Cardio-Training zu machen, denn das wird sich eher negativ auf die Regeneration auswirken und auch hier wird ganz klar davon abgeraten, dass wenn man Cardio macht, dass man sich eher auf simples, nicht besonders anstrengendes Cardio-Training fokussiert. Ältere Athleten sollten das Ausdauertraining sparsam einsetzen, um eine angemessene Erholung zu ermöglichen. Wie alt man hier sein sollte, konnte ich leider nicht rausfinden, aber Konsens ist hier in der Regel 50+. Also auch hier kein exzessives Cardio-Training betreiben. Habe ich auch schon seit Jahren gepredigt sozusagen und bin ich mehr als froh, das heute hier in dieser Form auch nochmal zu lesen bzw. vorlesen zu dürfen. Die Periodisierung des Muskelversagens kann eine praktikable Option sein, bei der sehr hohe Belastungen von einer Spitzenphase großzügig eingesetzt werden, gefolgt von einer quasi Pausen- bzw. Deload-Phase, in der das Leistungsniveau reduziert wird. Das hatte ich schon ein bisschen vorweggenommen. Und ebenso wie wir über einen gewissen Zeitraum unser Volumen periodisieren können, kann man natürlich auch gleichzeitig das Muskelversagen periodisieren. Es ist eine Option. Wobei die generelle Empfehlung dabei liegt, sich auf die letzten Wiederholungen im letzten Satz zu beschränken in einer bestimmten Übung, wo man wirklich extrem nah oder sogar bis ans absolute Muskelversagen gehen kann. Grundsätzlich auch hier die Empfehlung, je schwerer und komplexer eine Übung, desto eher sollte das Muskelversagen vermieden werden. Je simpler und höher der Wiederholungsgrad, desto näher oder ans absolute Muskelversagen sollten wir trainieren. Ganz einfache Erklärung. Bankdrücken würde ich persönlich niemals ans Muskelversagen trainieren. Nicht ans absolute Muskelversagen, nicht mal im letzten Satz. Hier immer mit Reps in Reserve 1 arbeiten, also eine Wiederholung in der Reserve offen lassen. Wenn wir jedoch dann vielleicht später im Training Seitheben machen oder an der maschinellen Brustpresse sind, wo wirklich nichts passieren kann, hey, komm, lass uns am letzten Satz wirklich absolut brutal ans absolute Muskelversagen gehen und einen Satz richtig einen rausballern sozusagen. Den Rest nicht. Und auch nicht bei diesen großen, schweren Grundübungen. Bei Verbundübungen hin und wieder, bei Single-Joint-Movements würde ich sagen, feuerfrei, gib Gas. Das ist, da haben wir kein Verletzungsrisiko und das hat keinen so großen Impact auf die Regeneration und wir häufen damit nicht so viel Fatigue bzw. Ermüdung an. Yes, damit sind wir beim Abschluss angekommen. Mein Gott, 50 Minuten später, ich hatte gehofft, ich bin ein bisschen schneller durch, aber es gibt einiges zu sagen sozusagen. Das sind die Rahmenbedingungen im mehr oder weniger September 2021, wie ein optimales Hypertrophie-Training auszusehen hat. Ich werde jetzt davon absehen, nochmal alles zusammenzufassen, denn dann brauche ich wieder 10 Minuten. Ich hoffe, dass ich jeden einzelnen Punkt sehr gut erklären konnte, dass du dir darunter was vorstellen kannst und konntest und dass du das Ganze jetzt mit deinem eigenen Training quasi abgleichen konntest. Ansonsten steht dir diese Podcast-Episode natürlich jetzt hoffentlich für noch lange Zeit zur Verfügung und du kannst einfach nochmal phasenweise reinspringen und das ganze Thema dir punktuell anhören sozusagen. Ansonsten verabschiede ich mich für diese Podcast-Episode. Falls dir das hier grundsätzlich gefällt, schau auf jeden Fall bei Quantum Leap Fitness vorbei. Ich kann für diese Woche das Easyway empfehlen. Gibt super wahnsinnige Geschmäcker. Und wenn dir diese Aufbereitung, wenn diese wissenschaftliche Aufbereitung, die hier wirklich viel hilft und sagst, hey, Mann, ey, Siad und die Jungs von Quantum und von der Fitnessfibel, die Jungs und Mädels, die helfen mir wirklich richtig weiter. Die setzen sich wirklich für mich ein. dann bestelle ich doch einfach mal bei denen, denn die machen vielleicht ein bisschen mehr für mich und meine körperliche Entwicklung als die restlichen Supplement-Companies sozusagen. Und wenn du ein bisschen an uns denkst, dann wird es uns auch in Zukunft geben und dann können wir unsere Arbeit in Zukunft auch fortsetzen und darauf sind wir tatsächlich angewiesen. Ansonsten, wenn dir das hier grundsätzlich gefällt, würde ich mich ebenso wahnsinnig freuen, jetzt nach 50 Minuten Podcast, um Gottes Willen, wenn du dir vielleicht die 60 Sekunden Zeit nimmst, kurz auf iTunes gehst, mir eine kleine Bewertung dalässt, wenn dir das hier grundsätzlich hilft, denn das sorgt dafür, dass ich mich quasi jede Woche hier mit großer Freude wieder hinsetze, das Ganze aufbereite und das quasi ein bisschen einen kleinen Wink mit dem Zaunfall sagen, hey Serhat, ist schon ziemlich cool, bitte mach mehr davon und darüber würde mich wahnsinnig freuen. Yes, mit diesen Worten möchte ich mich für diese Podcast-Folge verabschieden. Ich wünsche eine progressive, anabole Woche im Einklang der neuesten Wissenschaft sozusagen, im wissenschaftlichen Konsens. Ich hoffe, das Ganze hat dir heute dir geholfen und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder. Bis dahin, ich bin raus, dein Serhat. Ciao.